Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Gesa Ufer mein Name. Sie hören den Kompressor-Podcast und wir haben heute über die 100 einflussreichsten Figuren im Kunstbetrieb orakelt. Es ist nämlich eine Liste rausgekommen, herausgebracht vom Kunstmagazin Art Review. Jedes Jahr gibt es diese Liste und das ist natürlich ein Thema hier bei uns in der Redaktion, vor allem, weil wir uns alle gefragt haben, wie will man denn überhaupt die einflussreichsten Menschen im Kunstbetrieb festzurren? Wir haben diese Frage weitergegeben und zwar an Professor Jörg Heiser von der UdK. Der sollte uns das mal erklären. Schönen guten Tag im Kompressor-Podcast.
Hallo, guten Tag.
Wie messen wir denn da überhaupt den Einfluss im Kunstbetrieb? Lässt er sich überhaupt messen?
Das ist erstmal eine Frage, die man durchaus ernst nehmen darf, wenn man daran denkt, dass es alles eigentlich, wenn ich mich nicht irre, damit anfing, dass ein früheres deutsches Wirtschaftsmagazin namens Kapital mit C geschrieben mal irgendwann so eine Art Rankingliste einführte der erfolgreichsten Künstler. Und der Erfolg wurde damals gemessen an Geld natürlich, also Auktionsgewinne, die erzielt wurden, aber auch zum Beispiel an der Häufigkeit, in der man in wichtigen Kunstmagazinen auftauchte oder der Häufigkeit, in der man in Gruppenausstellungen auftauchte und Ähnliches. Und da gab es dann halt auch immer die üblichen Verdächtigen, die da vorne lagen, Bruce Nauman etwa oder Gerhard Richter, und dann in den ersten 10 Plätzen war in der Regel maximal eine Frau. Das war dann immer abwechselnd Cindy Sherman oder Rosemarie Trockel.
Ja.
Das Magazin gibt es meines Wissens nicht mehr. Dieser Platz war vakant und irgendwann kam eben Art Review mit der Idee um die Ecke, wir fragen nicht nach Erfolg, sondern nach Macht, weil das Ganze heißt ja Power 100 und nicht Success 100 oder Art Historic Credentials 100. Es geht um Macht. Und das ist natürlich, ein, wie wir alle wissen, Macht soll angeblich auch sexy sein. Das ist natürlich auch was, was so ein Magazin nutzt, schlicht und ergreifend als Marketing-Tool.
Aber glaubt man dieser Liste, gewinnen zum Beispiel Frauen, Schwarze und Aktivisten deutlich an Macht oder an Einfluss? Deckt sich das zum Beispiel mit Ihren Beobachtungen?
Naja, zunächst mal fragt man sich natürlich, wie kommt überhaupt dieses Ranking zustande? Wer entscheidet, wer auf Platz 1 oder 2 ist? Weil bei Kapital gab es damals zumindest noch den Anschein eines sozusagen algorithmisch beschreibbaren, zugrunde liegenden Gedanken, so nach dem Motto, wir haben jetzt eine Gewichtung, die kann man quantifizieren. Während hier ist es ja im Grunde eine politische Entscheidung des Magazins, Akzente zu setzen. Das ist ja auch erstmal nicht illegitim, dass man auf Platz 1 eben Glenn Lowry vom MoMA hat und auf Platz 2 Nan Goldin, die haben es schon erwähnt, auf Platz 3, glaube ich, Galerie Hauser und Wirth. Und auf Platz 4 dann wiederum die deutsche Künstlerin Hito Steil. Und da fällt mir dann ein Muster auf.
Nämlich immer eigentlich abwechselnd, ne? Mainstream, Subkultur,
ja,
so Mainstream,
Motto,
Subkultur.
Vor allem großes Geld, Kritik an großem Geld. Also das MoMA ist zwar nicht der Ort, an dem die Sackler-Familie jetzt so präsent ist wie am Metropolitan Museum, gegen das Nan Goldin und auch das Louvre, gegen das sie hauptsächlich protestiert hat. Aber gerade am MoMA gab es jetzt Proteste wiederum gegen einige Boardmitglieder, denen vorgeworfen wird, also beispielsweise dem CEO der Firma BlackRock, dem in einem offenen Brief vorgeworfen wurde, dass er mit seiner Firma maßgeblich das amerikanische privatisierte Gefängnissystem mitfinanziere.
Aber Herr Heiser, nochmal ganz kurz, entspricht dieses ja auf den ersten Sinn ziemlich widersinnige Hintereinander von, wie Sie sagen, Mainstream oder Kapital versus Kritik daran oder Underground, nicht aber auch wirklich den widerstrebenden Kräften in der Realität? Also ist das nicht ganz hochtrabend gesprochen so eine Art dialektische Bewegung, die dann zusammengenommen eben doch auch wieder abbildet, was ist?
Ja, aber was mich daran jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen stört, ist so dieses Ausbalancierte. Das erinnert mich an den Spruch eines britischen Journalisten, der den Leuten, die bei ihm Volontariat machen, immer folgenden Spruch sagt: Wenn der eine sagt, es regnet und der andere sagt, es regnet nicht, dann ist es nicht dein Job zu berichten, dass der eine das gesagt hat und der andere das gesagt hat, sondern dein Job ist, aus dem verdammten Fenster zu gucken, ob es regnet.
Ja, verstehe.
Und das kann man wohl, glaube ich, in dem Fall auch sagen, dass es nicht genügt, eine sozusagen ausbalancierte Anerkennung sozusagen zu formulieren. Auf der einen Seite die großen Player der Institutionen und Galerien, auf der anderen Seite kritisch denkende Künstlerinnen und Künstler. oder auch politisch denkende Kuratoren und dazwischen hat man dann wieder jemanden, der besonders kommerziell gesehen erfolgreich ist. Dieses Ausbalancierte ist genau das Problem, finde ich.
Um Kunst im weitesten Sinne, da geht es auch bei dem visuellen Futuristen Sid Mead. Das ist sozusagen das Genie vom Dienst, wenn es um die Bilderwelten von Filmen wie Blade Runner, wie Star Trek, wie Tron geht. Und über ihn habe ich heute gesprochen, nachzuhören in unserem zweiten Podcast, den Sie in der sehr feinen DLF-Audiothek finden. Bis bald, sagt Gesa Ufer.